So diese Advent- und Weihnachtszeit ist ja eigentlich so eine schöne Zeit, wo man so gemütlich zusammenkommt bei einer Kerze, ein paar Kekse isst oder guten Stollen. Und ja, ist etwas ganz Besonderes, eine Zeit der Gemeinschaft. Aber leider ist das für viele Menschen auch eine Zeit der Einsamkeit. Wenn nämlich keiner da ist, mit dem man Kekse essen kann, mit dem man Lieder singen kann. Und interessanterweise ist das ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Obwohl die meisten von uns auch so ein Ding haben, das ständig bimmelt und irgendwelche Nachrichten kommen, dass man immer in Verbindung sein kann und trotzdem fühlen sich Menschen einsam. Und das nicht nur die Alten. Junge Leute, Teenager, bei uns im Teenie-Kreis, die fühlen sich einsam. Und das ist leider auch in unseren Gemeinden, gibt es Menschen, die fühlen sich einsam. Wie schaffen wir das, dass wir nicht nur nebeneinander sitzen, sondern dass wir echte Gemeinschaft miteinander haben? Und darum soll es heute gehen, um echte Gemeinschaft. Und im Kolosserbrief im Kapitel 3, da sagt Paulus zu uns im 15. Kapitel: In diesen Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen. Ihr seid ja durch Christus ein Leib. Ihr seid ja durch Christus ein Leib. Und wir sehen daran, dass Gott möchte, dass wir unser Leben miteinander teilen. Wir sollen unser Leben miteinander teilen. Und oft verstehen wir unter Gemeinschaft so beiläufige Gespräche. Wenn dann Dagmar noch sagt, es sind noch Getränke da, bleibt noch da. Und dann sind so oberflächliche Gespräche. Das ist dann unsere Gemeinschaft, die wir haben. So Small Talk heißt das so neudeutsch. Ne? Aber die meisten von uns sehen sich eigentlich nach mehr. Nach echter Gemeinschaft. Und das ist viel mehr als nur eben mal ein Getränk trinken und dann nach Hause wieder gehen. Echte Gemeinschaft bedeutet, unser Leben gemeinsam zu leben und zu erleben. Und wenn wir über Gemeinschaft reden, dann ist Größe wichtig. Nochmal, wenn wir über Gemeinschaft reden, ist Größe wichtig. Denn je kleiner, je besser. In unserer Gesellschaft ist es ja immer so, es muss alles groß sein. Auch in unseren Gemeinden. Ne? Heute, bei uns heute Morgen, auch wenig Gottesdienstbesuche. Heute Abend war schon mal voller bei euch. Ne? Und wir denken immer, je mehr, je besser. Ja, das ist ja schön, wenn man zusammen singt. Ich weiß nicht, wer auf dem EG-Fest war dieses Jahr, mit 800 Leuten singen. Als sie angefangen haben zu singen, da habe ich mich vor Schrecken umgedreht und habe gedacht, was ist denn hier los? Aber es war so schön mit 800 Leuten zu singen, so kraftvoll. Ja, das ist schön, das ist schön. Aber das ist eine Ausnahme. Und echte Gemeinschaft bedeutet, je kleiner, desto besser. Ich habe in einer Gemeinde in Korntal bei Stuttgart gearbeitet. Die haben 1600 Mitglieder. Da sind hunderte von Menschen im Gottesdienst. Und du kommst dahin. Und an der Tür stehen auch so nette Leute wie Dagmar oder Rüdiger und begrüßen einen. Dann gehst du rein und setzt dich hin. Und vielleicht sagen die Leute, die sich neben dich setzen, noch guten Tag. Und dann ist der Gottesdienst. Das ist ein schöner Gottesdienst. Da ist der Gottesdienst zu Ende. Und dann stehst du auf, sagst tschüss, tschüss, tschüss. Und dann gehst du vor den Saal da und dann stehst du da. Und alle anderen laufen um dich herum. Und alle begrüßen dich und fallen sich in die Arme und unterhalten sich. Und als ich dann neu war, als ich neu gekommen bin, ich war gerade so frisch aus Russland importiert, stand dann da und ich bin ja nun nicht zu übersehen. Und ich stand da und ich war neu und stand da und stand da. Niemand ist auf mich zugekommen. Und so stand ich da 10 Minuten, Viertelstunde und dann bin ich nach Hause gegangen, in mein Studentenzimmer damals da. Und das war am zweiten Sonntag so, es war am dritten Sonntag so, es war am vierten Sonntag so. Das heißt, große Masse von Christen, die sich alle unheimlich lieb haben, ist ja schön, bedeutet aber nicht, dass wir echte Gemeinschaft haben. Es kommt auf die Größe an, je kleiner, desto besser. In kleinen Gruppen ist Gemeinschaft erfahrbar, nicht im Großen. Und diese beste Größe ist so bis 10 Leute, etwas drüber geht auch noch. Ne? Da ist das dann gut. Wenn das mehr werden, dann steigen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn das eine größere Gruppe ist, dann steigen Leute aus. In der Regel die ruhigsten Leute steigen dann aus und da gibt es einige dominierende Persönlichkeiten, die übernehmen dann das Gespräch und die unterhalten sich und der Rest sitzt da und hört nur noch zu und nickt vielleicht oder nickt auch ein. Kann auch sein. Und so dominierende Leute, so wie ich, Leute, die ständig reden und viel reden, die sind dann dran. Interessanterweise, Jesus diente ebenfalls einer kleinen Gruppe, nämlich seinen 12 Jüngern. Seine 12 Jünger. Und so sind kleine Gruppen, jede Gemeinde braucht kleine Gruppen, die zum Zusammenkommen, wo man das Leben teilt, wo man Raum hat zu erzählen, wo man sagen darf, wo der Schuh drückt, wo man vielleicht auch Zweifel äußern darf, wo man sagen kann, das verstehe ich nicht, da fühle ich mich von Gott verlassen, das ist im Moment eine schwere Zeit für mich, wo man das sagen darf. Und so ein Hauskreis ist da eine super Sache. Und Jesus hat da ja auch eine besondere große Verheißung draufgelegt. Der hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Leider garantiert die Zugehörigkeit zu so einer kleinen Gruppe nicht, dass man echte Gemeinschaft erlebt. Es gibt Hauskreise und Kleingruppen, die stecken in Oberflächlichkeit fest. Da liest man zusammen auch die Bibel, aber es geht immer nur so an der Oberfläche. Ne? Es geht nie wirklich tief, es geht nie wirklich darum, was hier drin wirklich bei uns, wie es da aussieht. Und das ist der Unterschied zwischen echter Gemeinschaft und scheinbarer Gemeinschaft. Und wie kommen wir dahin, dass wir echte Gemeinschaft haben? Und der erste Punkt heute Abend ist, wir müssen echt sein, echt sein. Wir müssen uns für andere öffnen und das birgt ja ein gewisses Risiko mit sich, wenn ich mich öffne. Ne? Ein aufrichtiges Mitteilen von Herz zu Herz und das erfordert Mut, das erfordert Mut. Und das passiert nur dann, wenn ich ehrlich darüber spreche, wer ich wirklich bin und was in meinem Leben passiert. Wenn wir über unsere Verletzungen reden, unsere Gefühle nicht mehr verstecken, wenn wir sogar Versagen bekennen, unsere Zweifel und Ängste zugeben und unsere Schwächen nicht mehr verheimlichen, sondern dass wir vielleicht sogar um Hilfe und auch vor allen Dingen um Gebet bitten. Und dieses Echtsein, die Echtheit ist das Gegenteil von dem, was ich leider häufig erlebe. Statt einer Atmosphäre der Ehrlichkeit und der Demut erleben wir doch viel so Schauspielerei. Ne? Wie geht's dir? Ja, gut, gut, mit Gott immer gut. Oder es gibt sogar so Gemeindepolitik oder oberflächliche Freundlichkeit. Habt ihr das auch mal so erlebt? Die Leute sind sehr freundlich. Aber das ist nur so, wenn die dich dann fragen, ja, wie geht's dir? Und du dann anfängst zu sagen, ja, also im Moment ist schwierig. Und dann merkst du gleich so, oh, das wollte ich jetzt gar nicht hören. Und leere Gespräche manchmal auch. Und Menschen, wir Menschen tragen Masken. Wir versuchen uns zu schützen, als ob in unserem Leben alles in Ordnung ist. Und das, wenn wir so Masken tragen, uns etwas gegenseitig vorspielen, das ist der Tod jeder echten Gemeinschaft. Und nur wenn wir uns öffnen, können wir echte Gemeinschaft erleben. Johannes schreibt in seinem Brief im 1. Johannes 7, wenn wir aber im Licht sind, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Wenn wir also im Licht sind. Es ist ja so, die Dinge, die bei mir nicht so gut laufen, die verstecke ich lieber im Dunkeln. Ne? Die lasse ich lieber so ein bisschen im Dunkeln. Aber Johannes sagt, bringt die raus ins Licht, in die Gemeinschaft. Dann habt ihr echte Gemeinschaft. Die Welt versucht uns zu sagen, lass deine Verletzungen, deine Fehler, deine Ängste, deine Schwächen lieber versteckt, lieber in der Dunkelheit lassen, als sie jemanden anders zu sagen. Es geht hier nicht um so ein Seelenstriptease, ne? Hauptsache, ich erzähle jetzt jedem meine Probleme. Darum geht es nicht, sondern in dieser kleinen Gruppe. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut und Demut, Echtheit zu wagen. Und das bedeutet, dass wir unsere Angst vor Ablehnung und vielleicht auch von die Angst, erneut verletzt zu werden, der müssen wir offen begegnen. Aber in so einer kleinen, vertrauten Runde sollten wir es wagen. Und da gibt es eine Grundvoraussetzung, um das zu tun, dass ich mich öffnen kann. Das ist nämlich Vertrauen. Vertrauen ist die Grundbedingung, die wir brauchen. Und aus Vertrauen wird dann Wahrheit. Wenn ich vertraue, kann ich mich öffnen und kann mein echtes Gesicht zeigen. Jakobus sagt das im 5. Kapitel, überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass wir unsere Heiligkeit vor uns herschieben sollen, sondern wir sollen echt sein. Und das größte Risiko ist es halt, echt zu sein. Und neben diesem gibt es einen zweiten Punkt, der uns hilft, zur echten Gemeinschaft zu kommen, nämlich Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit, echt sein und Gegenseitigkeit. Und das ist die Kunst, zu geben und zu nehmen. Es gibt Leute in der Gemeinde, die geben, die geben, die geben, die geben, die geben und die kriegen fast nie was zurück. Und dann gibt es andere Leute, die nehmen und die nehmen und die nehmen und die nehmen, aber geben fast nie was zurück. Und um echte Gemeinschaft zu bekommen, heißt es, dass wir geben und nehmen. Und das bedeutet etwas, was wir Menschen eigentlich gar nicht so gerne mögen, nämlich Abhängigkeit. Wir sind voneinander abhängig. Das mag nicht jeder gerne hören. Aber 1. Korinther 12, unser Leben soll eine Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Verrückt, ne? Gegenseitigkeit macht den Kern unserer Gemeinschaft auf. Gegenseitige Beziehungen aufbauen, Verantwortung teilen, einander zu helfen. Und Paulus schreibt, ich in Römer 1, ich möchte in eurer Mitte zusammen mit euch ermutigt werden und durch den gegenseitigen Austausch über unseren gemeinsamen Glauben. Er will ermutigt werden über den gegenseitigen Austausch, geben und nehmen. Und die Bibel befiehlt uns, gegenseitig verantwortlich zu sein, gegenseitig sich zu ermutigen, sich sogar gegenseitig zu ehren in Römer 12, sich gegenseitig zu ehren. Um echte Gemeinschaft brauchen wir also Ehrlichkeit und Gegenseitigkeit und das dritte ist Mitgefühl, was wir brauchen, um echte Gemeinschaft, zur echten Gemeinschaft zu kommen. Und Mitgefühl bedeutet nicht, dass ich dem anderen Ratschläge gebe und schnell und kosmetische Hilfe anbiete, ne? Das wird schon wieder. Ist nicht so schlimm. Mitgefühl sind nicht die Ratschläge. Mitgefühl heißt, sich auf den anderen einzulassen. Und Mitgefühl bedeutet auch, den Schmerz des anderen zu teilen. Mitgefühl sagt, ich verstehe, was du durchmachst oder ich versuche zu verstehen, was du durchmachst und was in dir vorgeht. Und du bist nicht irgendwie verrückt oder es ist irgendwie unsinnig, sondern ich nehme dich ernst. Ein anderes modernes Wort für Mitgefühl ist Empathie. Und Paulus füllt diesen Begriff mit Inhalt. Er sagt in Kolosser 3, ihr sollt euch auch untereinander herzlich lieben, in Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsichtigkeit und Geduld. Und Mitgefühl stillt ein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, verstanden zu werden. Das haben wir alle. Wir wollen verstanden werden, oder? Wenn ich traurig bin, will ich verstanden werden. Ich will, dass man meine Emotionen, die ich gerade fühle, ernst nimmt. Ich weiß noch, 2014 sind meine Mutter und ein halbes Jahr später mein Vater gestorben. Und viele Leute in der Gemeinde sind zu mir gekommen, haben mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, wir beten für dich. Aber es hat keiner mit mir gebetet. Es hat keiner mit mir geweint. Die haben mir nur so auf die Schulter geklopft und gesagt, ah, das ist aber sehr traurig, wir beten für dich. Und dann, die meisten haben im zweiten Satz dann gesagt, ja, also bei meinen Eltern war das auch so. Und dann kam ihre Geschichte, was sie mit ihren Eltern erlebt haben. Und ich stand da nur da und habe gedacht, das ist mir sowas von egal gerade. Das kannst du mir irgendwann anders erzählen, dachte ich. Ich habe es nicht gesagt, aber ich stand da und dachte, hallo, beide meine Eltern sind gegangen jetzt. Ich bin ein Häuflein Elend hier und du erzählst mir irgendwas von irgendwelchen Menschen, die ich gar nicht kenne. Das ist nicht Mitgefühl. Ich fand es interessant, ich habe mich damals um Afrikaner gekümmert. Die haben angerufen und gesagt, Dirk, in unserer Kultur ist das so, wir ziehen bei dir ein. Wir kochen für dich, wir sind 24 Stunden um dich herum, wir sind da. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz toll, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen, aber in meiner Kultur ist, wenn ihr mal kommt und mit mir zusammen weint und einfach da seid, das ist schon schön, aber ihr müsst nicht bei mir einziehen. Das brauche ich dann doch nicht. Ne? Es gibt viele Ebenen von Gemeinschaft und für jeden gibt es die passende Zeit und den passenden Ort. Und die einfachste Ebene der Gemeinschaft ist, sich gegenseitig mitzuteilen. Das ist so die einfachste Art. Eine tiefere Gemeinschaft ist die Dienstgemeinschaft. Zum Beispiel, wenn man zusammen etwas für Jesus tut. Vielleicht habt ihr das mal miterlebt. Ihr habt vielleicht mal einen Einsatz gemacht, jetzt als die Amerikaner da waren, ne? Dass man zusammen auf der Straße steht und singt und Leuten versucht, von Jesus zu erzählen und so. Das ist so eine tiefere als dieses sich mitteilen, eine tiefere Gemeinschaft. Und die tiefste, die dritte, die tiefste und intensivste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt, ist die Leidensgemeinschaft. Die Leidensgemeinschaft. Wenn wir miteinander Leid aushalten und miteinander Lasten tragen. Und die Christen, die diese dritte Ebene am besten kennen, das sind meist die Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt und verachtet werden. Die erleben das, die echte Gemeinschaft. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich Missionar in Russland war, von 93 bis 98. Das waren wilde Zeiten. Das waren wilde Zeiten. Da gab es nicht mehr so diese ganze Ordnung. Es ist alles zusammengebrochen damals in Russland. Ne? Und wir waren ein Team von so 10, 15 jungen Leute, alle so Mitte 20, aus der ganzen Welt. Wir hatten Koreaner, Amerikaner, Australier, Südamerikaner, Deutscher. Und so weiter und so weiter. Und als wir da angekommen sind, 93, es gab nichts zu kaufen. Du konntest in einen Supermarkt gehen, da gab es ein Regal voller Gewürzgurken, ein Regal voller Brot und dann noch so ein paar Karotten und Brot. Mehr konntest du nicht kaufen. Dann irgendwann Mitte, Ende 94 hat sich Russland im Westen geöffnet und die ganzen Produkte schwappten, ich habe in St. Petersburg gelebt, die schwappten plötzlich von Finnland rüber und über Nacht waren die Geschäfte voll. Ne? Aber diese Zeit, wo man suchen musste, wo kriegen wir ein Stück Käse her, wo kriegen wir ein Stück Wurst her und so. Und die Zeiten, wir sind überfallen worden. Die im ersten Stock gewohnt haben, die hatten Gitterstäbe vor den Fenstern. Wir hatten Metalltüren immer vor unseren Wohnungen, die mit so langen Schlüsseln abgeschlossen wurden. Und so Stäbe gingen so nach oben und nach unten, dass sie nicht aufgebrochen werden konnte. Ich bin zwei oder dreimal ausgeraubt worden. Und das waren wilde Zeiten. Der Geheimdienst hat sich dann irgendwann, der russische Geheimdienst hat sich bei uns gemeldet und gesagt, ihr Westlichen, ihr seid ja irgendwie sehr, sehr merkwürdig drauf. Wir wollten euch nur sagen, wir kontrollieren euch, wir kriegen mit, was ihr da alles macht und so. Und ich bin auf der Straße angespuckt worden, weil ich meinen Glauben weitergegeben habe. Und das war eine wilde Zeit. Aber ich sage euch, die Gemeinschaft unter uns, ich habe sowas nie wieder erlebt. Und jetzt diesen Sommer durfte ich in Amerika bei meinem besten Freund auf die Hochzeit und war der Best Man, ich war der Trauzeuge. Und da waren auch Geschwister, die mit mir zusammen in Russland gedient haben. Wir haben uns fast 30 Jahre nicht gesehen. Und ich erinnere mich jetzt an Marianne, die mit ihrem Mann in Russland waren. Und wir sahen uns, wir liefen aufeinander zu, wir umarmten uns, wir mussten beide weinen, weil wir uns so gefreut haben, dass wir uns wiedergesehen haben, weil das diese Zeit uns so verbunden hat. Und dann waren da noch 5 andere aus dieser Zeit und wir saßen zusammen und es war so, als hätten wir uns gestern das letzte Mal gesehen. Es war so eine Verbindung, so ein Vertrauen, so ein Miteinander. Wir mussten gar nicht jetzt so, erzähl mir mal, was hast du jetzt die letzten 30 Jahre gemacht? Ne? Brauchten wir nicht, sondern wir waren sofort wieder miteinander verbunden. Leidenszeit verbindet einen so dermaßen. Dienstzeit verbindet einen so dermaßen. Und es fängt alles an mit der einfachsten Ebene der Gemeinschaft, nämlich sich mitteilen, miteinander reden, wie es mir geht. Paulus ruft uns auf in Galater 6, helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, welches uns Christus gibt. Und es gibt Zeiten der Krisen, der Trauer, der Zweifel. Und in diesen brauchen wir das am meisten. Und deswegen benötigen wir eine kleine Gruppe von Menschen, die für uns glaubt, die für uns da ist, die uns durch solche Situationen hindurchträgt. Ich kann nicht von der ganzen Gemeinde erwarten, dass die das macht, sondern ich brauche diese kleine Gruppe. Und in einer kleinen Gruppe ist der Leib Christi erfahrbar, greifbar, selbst dann, wenn Gott ganz weit entfernt zu sein scheint. Also echte Gemeinschaft entsteht da, wo wir ehrlich sind, wo wir füreinander gegenseitig da sind, wo wir mitfühlen können und wo wir Barmherzigkeit erleben, Barmherzigkeit. Und in echter Gemeinschaft erleben wir Barmherzigkeit, ein Ort, wo wir offen über unsere Fehler reden können. Und wir alle brauchen Barmherzigkeit. Wir alle stolpern, wir alle fallen und brauchen Hilfe, wieder auf die Beine zu kommen. Und wir alle müssen lernen, miteinander barmherzig unterwegs zu sein. Wir sind eine Lerngemeinschaft. Gemeinde ist eine Gemeinde der Lernenden. Und da dürfen Menschen Fehler machen. Wir sind halt kein Club von Heiligen, Scheinheiligen, die alles richtig machen, sondern wir sind ein Ort der Lernenden, der Lernenden. Und deswegen sagt Paulus auch, seid nachsichtig in Kolosser 3, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat. Und dass ihr deshalb auch den anderen vergeben müsst. Also weil wir Barmherzigkeit empfangen haben, sollen wir auch den anderen gegenüber barmherzig sein. Und wir haben heute Abend gehört, es geht um echte Gemeinschaft. Jeder von uns sehnt sich danach. Und die kann nur erwachsen, wenn wir diese 4 Dinge beachten, nämlich echt sein, sich füreinander gegenseitig dazustehen, wenn wir Mitleid zeigen und barmherzig miteinander umgehen. Amen? Amen? Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der bist, bei dem wir echt sein können, alle Masken ablegen und sagen können, wie es uns wirklich geht. Schenk uns doch den Mut, dass wir Menschen finden, bei denen wir das auch sein können, denen wir vertrauen können, dass wir uns mitteilen können und dass wir miteinander uns gegenseitig tragen können, helfen können. Und Herr, du kennst die Menschen, denen es schwer fällt, Hilfe anzunehmen oder überhaupt zu empfangen. Schenk den Mut zu sagen, dass wir Hilfe brauchen. Und schenk denen, die immer nur nehmen, die offenen Augen für die anderen Geschwister, die Hilfe brauchen. Danke, dass du uns gebrauchen willst, Herr. Danke, dass du Mitleid mit uns hattest. Und das hat dich getrieben, Jesus, in diese Welt hinein. Und wir feiern gerade Advent. Wir denken an dein Kommen in dieser Welt, die daraus getrieben ist, dass du Mitleid mit uns hattest. Und du hast Barmherzigkeit gezeigt, Jesus, indem du in dieser Welt warst, indem du an deinem Kreuz gestorben bist für uns. Dadurch können wir Barmherzigkeit von Gott empfangen. Danke dafür. Hilf uns, dass wir das in unseren Gemeinden leben können, dass wir echte Gemeinschaft erfahren und dass wir noch Menschen einladen können, diese Gemeinschaft selber zu erfahren. Und Herr, du siehst die vielen Menschen um uns herum, die jetzt vielleicht gerade besonders einsam sind. Schenk doch, dass wir auch sehen, wer sie sind und dass wir sie einladen können, dass wir unsere Herzen, unsere Häuser, unsere Gemeinde auftun, damit sie echte Gemeinschaft erleben. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Amen.